Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Sehnsucht Mama. Ein Podcast mit den Themen so rund um Kinderwunsch, Mama sein und sowieso so ein paar Gedanken. Und da passt das ganz gut mit da rein. Und zwar will ich eine ganze Folge zu NFP machen. Ich hatte letztens irgendwann bei Instagram mal gefragt, ob ihr noch Fragen dazu habt. Und da gab es ein paar Fragen, die baue ich hier dann einfach mal so mit ein. Zusätzlich zu dem, was ich jetzt sonst noch erzähle. Aber ich werde das anonym halten. Genau, wo fange ich an? Ich glaube, ich starte mit einer Frage, die gleich zweimal kam, weil die wahrscheinlich den meisten, die diesen Podcast hören, am meisten unter den Nägeln brennt. Stimmt es, dass man mit NFP schneller schwanger wird? Ja, wieso? Stimmt tatsächlich, ja, genau. Also Frauen, die mit Hilfe von NFP, also der symptomalen Methode, das erkläre ich auch gleich noch ganz genau, versuchen schwanger zu werden, bei denen klappt das schneller, weil die eben einfach wissen, wann ihre fruchtbaren Tage sind. Ich habe mir parallel mal so ein paar Zahlen aufgeschrieben, damit ich damit auch um mich werfen kann. Also man merkt das vor allem so in den ersten drei Zyklen. Also im ersten Zyklus werden statistisch gesehen jetzt ohne NFP 15-25% schwanger, mit NFP sind es 38%. Nach drei Zyklen sind so im Schnitt 25-50% schwanger, mit NFP sind es 68%. Nach einem halben Jahr sind ohne NFP 60% schwanger, mit NFP 81%. Also das finde ich ist auch schon mal eine krasse Zahl. Ne? Genau. Und nach einem Jahr sind es 85% ohne NFP, Entschuldigung, mit NFP sind es 92%, die dann schwanger geworden sind. Bleiben immer noch einige übrig, ne? Das heißt, es ist ja dann auch immer so, jedes sechste oder siebte Paar ist unerfüllt, im unerfüllten Kinderwunsch, also ungewollt kinderlos. Und das sind wahrscheinlich auch einige, die hier zuhören. Und klar, wenn ihr schon tief drin seid im Kinderwunsch, mit künstlicher Befruchtung, weil ihr einfach eine Diagnose habt, wo ihr wisst, das kann auf natürlichem Wege gar nicht klappen, dann ist das wahrscheinlich jetzt für euch gar nicht so wahnsinnig spannend. Für alle anderen ist das vielleicht auch nochmal eine Idee zu gucken, also ob es nicht da doch noch eine Möglichkeit gibt, irgendwie auf natürlichem Wege schwanger zu werden, weil vielleicht einfach das Timing nicht gut war, ne? Oder weil ihr euren Körper, euren Zyklus noch gar nicht so hundertprozentig genau kanntet, ne? Weil jetzt rein durch Ovulationstest oder so kann man das versuchen auf jeden Fall. Oder manche sagen auch Kalendermethode, ne? Diese Frage war auch mit dabei, wo ist denn jetzt da der Unterschied? Also es gibt da auch die Kalendermethode oder es gibt auch so Supercomputer, mit denen man das alles errechnen kann. Warum sollte ich das jetzt selber machen? Da komme ich aber später nochmal drauf. Also vielleicht erkläre ich einfach erstmal einmal kurz, was ist denn das eigentlich genau? NFP, natürliche Familienplanung heißt das, nach Sensiplan. Und zwar werden da einfach zwei Faktoren zusammengepackt. Einmal die Basaltemperatur, die Aufwachtemperatur und der Zervixschleim. Ich erkläre das nochmal genau. Also die Aufwachtemperatur ist wirklich die Temperatur, die ihr morgens habt, bevor ihr aufsteht. Also ihr werdet wach und das Erste, was ihr macht, noch im Halbschlaf, ist Thermometer schnappen. Und dann gibt es eben drei Orte. Also Achsel zum Beispiel funktioniert nicht oder Ohr oder so. Das ist zu unsicher und zu ungenau. Es geht oral, anal und vaginal. An diesen drei Orten könnt ihr messen. Das ist dann regelkonform. Und das gibt euch die genaue Temperatur. Ne? Und da könnt ihr unterschiedliche Thermometer nutzen. Ganz viele machen das mit digitalen Thermometern. Die piepsen dann nach einer Zeit. Da ist es auch manchmal sinnvoll, noch ein bisschen, je nachdem wann das Thermometer piepst, länger zu messen. Ich habe immer mit einem analogen Thermometer tatsächlich gemessen, weil ich da einfach sicher gehen konnte, dass da nicht die Batterie alle ist oder sonst irgendwas. Also ich musste mich irgendwie auf nichts verlassen oder ich hatte keine Risiken, ne? Sondern ich wusste einfach, okay, ich muss das Thermometer halt wieder runterschütteln und dann, damit ich es halt am anderen Morgen direkt wieder parat habe und wusste halt einfach, okay, die stimmt, ne? Die Temperatur, da gibt es so extra Basalthermometer, die kosten auch nicht viel. Genau, das ist die Aufwachtemperatur, also wirklich bevor ihr groß was gemacht habt. Ich bin da sogar manchmal nochmal bei eingeschlafen, das hat mich jetzt nicht, also meine Temperatur jetzt nicht gestört. Zu den Störfaktoren sage ich später noch was. Und dann gibt es eben den Cervixschleim, der ist vor allem halt am interessantesten, also die Temperatur. Vielleicht das nochmal kurz, falls ihr das noch nicht wusstet. Also ich musste tatsächlich auch Anfang 30 werden, um das zu lernen und um das zu wissen. Ist eigentlich echt schade, dass das nicht Standard in der Schule gelernt wird oder vielleicht wird das auch in einigen Schulen gelernt, ich kannte das nicht. Ich weiß, mein Mann und ich, wir haben ja richtig so einen NFP-Kurs gemacht bei einer NFP-Beraterin. Das war so cool, das war so toll. Ich kann das echt nur empfehlen, weil das auch für uns als Paar irgendwie spannend war. Und wir haben da so viel gelernt, das habe ich in der Schule noch nie gehört. Und unsere NFP-Beraterin, die ist tatsächlich auch zwischendurch in Schulen gegangen und hat das da so ein bisschen erklärt und Fragen beantwortet. Das finde ich super gut. Also ich glaube, das wird mehr. Aber zu der Zeit, als ich in der Schule war und auf meiner Schule, wurde das echt vernachlässigt. Also das habe ich alles nicht gewusst. Da ist nämlich zum Beispiel der weibliche Zyklus zwei unterschiedliche Temperaturen hat. Also die erste Zyklushälfte ist die Temperatur ein bisschen niedriger. Das ist ja diese Östrogenphase. Und wenn dann der Eisprung erfolgt, dann geht die Temperatur nach oben. Dann kommt nämlich das Hormon Progesteron mit dazu und die Temperatur steigt an. Das ist von Frau zu Frau total unterschiedlich und individuell, teilweise auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich und individuell, wie viel das ist. Also manche zum Beispiel haben eine Tieflage von 35,6, manche haben eine Tieflage von 36,2 oder so. Und dann geht die Temperatur eben nach dem Eisprung nach oben oder mit dem Eisprung nach oben und bleibt dann oben für in der Regel 14 Tage. Das ist das Progesteron, was eben für den Temperaturanstieg sorgt. Ne? Und das geht, die Temperatur ist dann, ich sage jetzt mal, höchstens so bei 37,4, weil man eigentlich bei 37,5 von erhöhter Temperatur spricht. So, ne? Aber das, ja, in diesem Bereich schwankt das. Das ist auch irre, oder? Ich meine, das muss man sich auch mal überlegen, was der weibliche Körper da so macht. Dass wir halt jeden Zyklus haben wir unterschiedliche Temperaturniveaus. Das macht ja auch was mit einem Körper und mit einem Wohlbefinden oder wie auch immer. Ne? Ja, genau. Und das kann man eben messen und daran kann man eben auch wirklich feststellen, hatte ich überhaupt einen Eisprung? Weil das weiß man, der Körper sagt einem das ganz genau. Natürlich kann einem das auch der Gynäkologe irgendwie sagen, wenn man zufällig gerade beim Ultraschall ist. Aber ansonsten sagt einem das in erster Linie einfach nur ne, der Körper und die Temperatur, dass die nach oben steigt. Das finde ich irre, dass man da quasi den Beweis hat, jupp, ich hatte einen Eisprung. Genau. Und dann gibt es eben den Cervixschleim. Das ist besonders wichtig und spannend für die Frauen, die eben schwanger werden wollen mit dieser Methode, weil die Temperatur, wenn die Temperatur erstmal angestiegen ist, ist der Eisprung ja durch. Das hilft euch beim Schwangerwerden nicht mehr. Ne? Aber der Cervixschleim hilft euch dabei, weil das zeigt an, wann eure hoch fruchtbaren Tage sind. Und das ist ja ein relativ großes Zeitfenster. Ne? Also ihr habt 6 Tage im Zyklus, an denen ihr schwanger werden könnt, an denen ihr sehr fruchtbar seid. Das ist der Eisprungtag und das sind die 5 Tage davor. Besonders fruchtbar, so richtig fruchtbar, sind die beiden Tage vor dem Eisprung. Das heißt, idealerweise habt ihr eben an diesen Tagen Sex. Weil da ist der Cervixschleim meistens so gut, also ihr merkt das auch, wenn der Schleimhöhepunkt da ist, ne? Das spürt ihr einfach. Also zum Beispiel in der Unterhose oder am Toilettenpapier, das merkt ihr. Ne? Also manchmal denken Frauen, huch, habe ich irgendwie Ausfluss oder ist das irgendwas Ungesundes oder habe ich einen Pilz oder sowas. Also klar, muss man natürlich abchecken, ne? Wenn es irgendwie riecht oder eine spezielle Farbe hat, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll, mal checken zu lassen. Aber wenn das was Weißes, Durchsichtiges ist oder so, das ist halt der Cervixschleim, ne? Und das ist eben super schlau gemacht vom Körper, weil das ist eigentlich ein relativ harter, fester Propf. Und der sitzt eben am Eingang, also oben am Gebärmutterhals, da, wo es zur Gebärmutter reingeht. Da sitzt er und verschließt quasi die Tür zur Gebärmutter, oben am Gebärmutterhals, damit eben nichts reinkommt, keine Bakterien und auch sonst nichts. Deswegen kommt auch kein Sperma rein. Ne, am Rest, also wenn der Cervixschleim wieder hart ist. An den fruchtbaren Tagen wird dieser Cervixschleim, aber der löst sich quasi auf, dieser Pfropf löst sich sozusagen auf und wird einfach flüssiger, wird weicher, wird so, das ist ganz unterschiedlich, zähflüssig, sage ich jetzt einfach mal, oder spinnbar oder so, und fließt eben den Gebärmutterhals runter bis in eine Büchse. So, und da können wir den halt feststellen. Und ja, wenn das der Fall ist, dann sind eure fruchtbaren Tage da und dann ist es halt ideal, Sex zu haben, weil in diesem flüssigen Cervixschleim können halt die Spermien richtig gut überleben. Also die Scheidenflora ist ja sonst eher so säuerlich, das Milieu ist eher säuerlich und der Cervixschleim ist halt süß. Unsere NFP-Beraterin hat das in der Schule zum Beispiel so erklärt, dass dann da wie so ein kleiner Weg entlang gebahnt wird, wo lauter leckere Süßigkeiten liegen. Und das Sperma kann sich davon ernähren, so ungefähr. Ne? Also kann darin super schwimmen, kann darin einfach super gut überleben und dann eben hochwandern zur Eizelle. Ne? Ja. Ich überlege jetzt gerade, wo ich die Fragen einbaue, weil ich hatte halt dann eben eine Frage von einer von euch, die gefragt hat, ja, wie kann ich denn meinen Cervixschleim verbessern? Und das ist eine total trickige Frage, sage ich jetzt einfach mal, weil ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, man kann über Ernährung den Cervixschleim verbessern. Die Frage ist aber, warum muss der überhaupt, muss der überhaupt verbessert werden? Ne? Weil es gibt da so unterschiedliche Regularien, wie der quasi ist, was für eine Qualität der hat. Und wenn der S oder S Plus hat, das ist die beste Qualität. Und das ist eben immer das, was man so in Büchern oder auf Bildern sieht. Das ist dann immer wie so Eiweiß, was man so zwischen den Fingern so Fäden zieht und so. Das ist aber nicht immer so. Es gibt auch Frauen, die haben einfach, das ist weißer von der Konsistenz. Das ist einfach ein bisschen anders. Es muss nicht immer fadenziehend sein, damit es super guter Cervixschleim ist. Ne? Es kann eben auch ausreichend sein, wenn der anders ist, aber einfach flüssiger sozusagen, einfach nicht mehr dieser Pfropf, sondern er hat den Weg frei gemacht zur Gebärmutter und kann Spermien transportieren und beim Überleben helfen. Das ist das, was ausreichend ist. Und so wie ich das verstanden habe und was ich gelernt habe auch von einer NFP-Beraterin, ist halt, wenn es einen Eisprung gibt und wenn die Zyklushälften, also wenn der Zyklus regelmäßig ist und es gibt einen Eisprung, dann ist auch der Cervixschleim gut genug. So, davon kann man eigentlich ausgehen. Ne? Deswegen ist gar nicht unbedingt das Ziel, hier noch was zu optimieren oder hier noch was zu verbessern. Das muss gar nicht zwingend sein. Ne? Also ja, wenn ihr bei euch feststellt, es ist ein bisschen schlüpfriger oder so, dann reicht das jetzt sehr wahrscheinlich. Ne? Ja. Und was ich eben auch noch so super spannend fand, ist auch zum Thema, wann sind die fruchtbaren Tage, mit dem Eisprung und so. Ne? Also wenn zum Beispiel, wenn ihr einen Ovulationstest macht, dann steht da ja häufig eben bei den Ovulationstests, ja, jetzt ist er positiv und dann findet der Eisprung innerhalb der nächsten 12 bis 24 oder 48 Stunden oder so statt. Und das ist eben nicht immer. Ne? Das hatte ich auch schon mal erzählt in einer anderen Folge, perfektes Timing. Weil es gibt einfach Ovulationstests, die zeigen an und dann ist der Eisprung schon jetzt gerade vielleicht sogar schon gewesen oder innerhalb der nächsten 3 Stunden, weil der LH-Wert, das ist ja, also dieser Ovulationstest ist ein LH-Test und der zeigt dann quasi damit an, dass ein Eisprung da ist oder bevorsteht. Und der Wert im Blut ist ja meistens schneller, also der Wert im Urin hinkt ja dem Blutwert immer hinterher. Ne? Das kennt man ja von anderen Werten auch, wie zum Beispiel auch dem HCG-Wert, dem Schwangerschaftshormon. Und wenn so ein Eisprungtest halt anzeigt, so ein Ovulationstest, kann es halt eben auch einfach schon zu spät sein, weil der Urinwert einfach den Peak erst anzeigt, wenn er schon längst vorbei ist. Deswegen ist es einfach nicht so verlässlich. Wohingegen ihr eben wisst, wenn der Cervixschleim gut ist, dann könnt ihr ja auch 3-4 Tage vorher sozusagen, selbst wenn der Eisprung erst in 3 Tagen ist, ist es gut, einfach jetzt schon mal Spermien loszuschicken, weil die da drin ja total gut überleben können. Ne? Und wenn die Eizelle springt, dann ist ja auch nicht mehr 100 Jahre Zeit. Die wartet ja nicht, ich sage mal da oben, die wartet ja nicht da oben, bis endlich mal ein Spermium ankommt. Also die wartet ein bisschen, ne? Aber eben auch nicht ewig. Im Idealfall stehen die Spermien schon parat, wenn die Eizelle springt. Ne? Das wäre halt so der Idealfall. Und je älter wir Frauen sind, desto weniger lang wartet eine Eizelle. Also da kann es eben, ich glaube, es heißt immer 12 oder 24 Stunden oder so, bleibt so eine Eizelle dann da, wenn die gesprungen ist. Oder wandert natürlich schon auch ein kleines bisschen und kommt dem Sperma entgegen sozusagen. Aber ja, ne, die hält dann nicht mehr lange, sage ich jetzt einfach mal so. Deswegen ist es einfach gut, dass Spermien da sind. Ich glaube nämlich, wenn man die 40 erreicht hat oder drüber ist, kann es auch sein, dass mal eine Eizelle einfach nur noch 6 Stunden wartet und dann ist das Zeitfenster schon vorbei. Deswegen ist es immer so gut, schon vorher Sex gehabt zu haben. Und ja, ne, sobald ihr merkt, da ist fruchtbarer Schleim, go for it, wenn ihr schwanger werden wollt. Das ist einfach ja, total, total wichtig und total gut. Ne? Genau, also das waren so die Sachen zum Cervixschleim. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Ich gucke aber gleich nochmal, Genau, also das finde ich einfach super spannend. Und es ist halt so toll, dass euch euer Körper das alles zeigt und sagt. Ne? Euer Körper sagt euch mit dem Schleim, hallo, jetzt. Und manche Frauen merken das ja auch. Ne? Also wir haben ja auch unterschiedliche Schwankungen im Laufe des Zyklus. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern das ist ja einfach spannend, sich und seinen Körper da auch kennenzulernen. Ne? Deswegen, vielleicht komme ich dann jetzt mal so zu der Frage, warum brauche ich denn da jetzt unbedingt ein Thermometer und muss dann da jeden Morgen Temperatur messen und Zervixschleim beobachten und so. Also ich sage mal so, das passiert sowieso irgendwann alles so automatisch. Ich habe das ja 10 Jahre lang habe ich das ja gemacht, erst zur Verhütung und dann halt eben zum Schwangerwerden. Und das ist total drin. Ne? Also für mich war das nie nervig oder anstrengend, die Temperatur zu messen. Und Zervixschleim beobachten, ja, klar, das kann man natürlich auch ganz gezielt machen, aber manchmal springt es einen auch einfach an. Ne, da muss man manchmal gar nicht mehr jetzt groß suchen und gucken und so weiter, sondern irgendwann kennt man sich und seinen Körper so gut, dass man das einfach automatisch auch merkt. Und das fand ich jedes Mal so faszinierend und finde das immer noch so faszinierend, dass das geht und dass das funktioniert. Ne? Und das ist eben der große Vorteil. Also Kalendermethode ist halt vollkommen unsicher, vollkommen unsicher. Ich kann auch gleich gerne noch mal was zum Pearl-Index sagen. Weil das würde ja bedeuten, dass wir alle Frauen einen gleichen Zyklus haben. Immer. Jeder Zyklus ist gleich. Und immer an Tag 14 haben wir den Eisprung. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt Frauen, die haben an Zyklustag 14 den Eisprung. Ja, hatte ich auch öfter mal. Aber das ist dann einfach eher Zufall, ne? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Manche Frauen haben halt auch schon am 12. Tag vielleicht den Eisprung. Andere haben den Eisprung erst am 18. oder am 35. Tag. Ne? Und daran erkennt ihr auch, die erste Zyklushälfte ist die, die schwankender ist. Ne? Die ist nicht so in Stein gemeißelt. Das kann auch mal länger dauern. Wenn es ewig dauert, bis ihr einen Eisprung habt, könntet ihr mal gucken oder untersuchen lassen, ob da PCO-Syndrom vielleicht ein Thema ist oder so. Ne? Aber ansonsten kann das mal schwanken. Ne? Also regelmäßige Zyklen sind so zwischen, ja, ich sag jetzt mal 23 und 35 Tagen. So, ne? Das in diesem Spektrum, wenn es sich in diesem Spektrum bewegt und immer mal wieder unterschiedlich ist, dann sprechen wir hier von einem regelmäßigen Zyklus. So. Und wenn es da drüber ist, kann man eben mal Richtung PCO gucken. Wenn es da drunter ist, kann man vor allem auch mal nach einem Progesteronmangel gucken und überhaupt mal einen Hormonstatus dann checken lassen. Ne? Also damit wisst ihr, die erste Zyklushälfte, die kann schwanken von den Tagen her. Die zweite Zyklushälfte ist im Idealfall 14 Tage lang. Das kann auch mal sein, dass es 12 sind, 12 Hochlagentage. Wenn es da drunter liegt, also wenn wir so eine Hochlage von 10 Tagen oder sowas haben, was ist jetzt mit meiner Stimme eigentlich los? Entschuldigung. Dann könnte ein Progesteronmangel da sein. Ne? Also das könntet ihr mal dann überprüfen lassen. Ich habe zum Beispiel dann von meiner NFP-Beraterin damals den Tipp bekommen, Mönchspfeffer zu nehmen, also Agnus Castus. Und das habe ich gemacht und damit habe ich meine zweite Zyklushälfte wunderbar lang und schön bekommen und war dann eben bei 14 Tagen. Ne? Wenn ihr dann im Kinderwunsch seid und vielleicht sogar richtig mit Progesteron-Medikamenten unterstützt, die zweite Zyklushälfte, weil das eben die Einnistung fördern kann und den Schwangerschaftserhalt einfach unterstützen kann. Deswegen wird manchmal einfach prophylaktisch Progesteron gegeben in der zweiten Zyklushälfte, wenn ihr schon einen längeren Kinderwunsch hattet. Ne? Wenn ihr in Behandlung seid, mit Medikamenten dann ja sowieso. Und die kann auch manchmal einfach die zweite Zyklushälfte dann verlängern, wenn ihr das nicht absetzt. Ansonsten ist sie 14 Tage lang so. Ne? Die kann auch mal länger sein. Aber wenn sie zum Beispiel länger als 18 Tage ist, die zweite Zyklushälfte, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr schwanger seid. Dann gibt es nämlich in der NFP-App, gibt es dann den lilanen Balken. Und wenn ihr den erreicht habt, dann sagt euch die App, wann der errechnete Geburtstermin ist. Weil dann kann man nämlich wirklich sehr, sehr sicher davon ausgehen, dass man schwanger ist. Ich glaube sogar da will ich mich jetzt nicht mit Prozentzahlen aus dem Fenster hängen, aber ich glaube tatsächlich zu 99%. Weil es sein kann, dass es eine Zyste ist. Die kann wohl auch mal die zweite Zyklushälfte verlängern, meine ich mich zu erinnern. Also ich bin keine NFP-Beraterin, ne? Nur das, also wenn ihr das alles nochmal richtig in Stein gemeißelt und aktuell und von absolutem Fachpersonal nochmal euch anhören wollt oder wirklich mal so einen NFP-Kurs machen wollt, dann sucht euch eine NFP-Beraterin. Das ist einfach toll. Das ist so, so spannend, sich da richtig kennenzulernen. Ne? Genau. Deswegen, also Kalendermethode kann man völlig knicken. Das ist so unterschiedlich und das ist nicht nur von Frau zu Frau, sondern von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich. Und diese ganzen Computer, die es gibt, oder irgendjemand fragt auch, meine App oder meine Uhr kann das doch auch alles. Ja, neuerdings, ne, gibt's das alles. Wie verlässlich ist denn das? Also alles, was ich weiß, ist, dass es nicht sonderlich verlässlich ist, eben weil es so individuell ist. Und auch wenn es an den Körper angepasst ist, ist es trotzdem etwas, wo ihr euch wieder, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt einfach mal, nicht auf euch verlasst. Also was ich halt einfach so toll finde, auch gerade im Kinderwunsch, wo wir uns häufig so ohnmächtig fühlen und wo wir uns so, ja, machtlos manchmal fühlen und so weiter und uns so sehr nach Kontrolle sehen und nach Selbstwirksamkeit, finde ich das so, so hilfreich, weil ihr habt das alles im Blick, ihr habt das in der Hand, ihr könnt euch auf euch verlassen und ihr könnt euch auf euren Körper verlassen, was der euch für Signale sendet. Ne? Wenn ihr merkt, oh, meine zweite Zyklushälfte ist zu kurz, weiß ich, was ich mal machen kann. Oder, oh, ich merke, irgendwie habe ich gar nicht jeden Zyklus einen Eisprung, weil die Temperatur gar nicht richtig ansteigt, dann könnt ihr das auch einfach mal checken lassen. Also die Temperatur bzw. euer Zyklus und euer Wissen, was ihr dann habt, sagt euch so viel aus über euch und euren Körper, dass ihr einfach selber zur Expertin werdet. Und das finde ich so, so gut und so, so hilfreich. Abgesehen davon, dass ihr euch total kennenlernt. Das, was ich vorhin kurz angerissen hatte mit den Phasen, ne? Also, dass manche zur PMS-technisch, ne, wenn es dann zur Periode hingeht, einfach vielleicht zum Beispiel ein bisschen unsicherer werden oder schüchterner oder sich ein bisschen verkriechen wollen oder gereizter sind oder. Ne, das ist einfach da. Oder rund um den Eisprung in den hochfruchtbaren Tagen halt zum Beispiel total gut gelaunt, ein bisschen flirty sind oder vor allem auch die Libido total stark ansteigt. Ich hatte das mal bei einer Klientin, die hat gesagt, na herrlich, jetzt bin ich wieder in der Phase, wo ich jeden mit nach Hause nehmen könnte, so ungefähr. Den finde ich dann eine Woche später gar nicht mehr so interessant, aber um den Eisprung herum irgendwie schon so. Also das ist doch auch einfach krass, was da so passiert, oder? Das finde ich immer wieder super, super spannend. Und das alles lernt ihr halt und lernt ihr kennen und erfahrt da total viel. Oder wann tut euch denn was weh? Tut euch überhaupt was weh? Merkt ihr irgendwelche Symptome? Ich hatte zum Beispiel immer sehr starke Eisprungschmerzen, möchte ich jetzt mal sagen. Manchmal waren es wirklich richtig Schmerzen, dass ich kaum laufen konnte oder sitzen tat auch manchmal weh. Dafür hatte ich eigentlich nie so Beschwerden, wenn ich meine Tage bekommen habe. Bei anderen ist es genau umgekehrt. Die merken den Eisprung gar nicht, aber haben total starke Regelschmerzen. Und auch das kann euch wieder was aussagen. Ne? Wenn ihr wirklich starke Regelschmerzen habt und oder auch starke Blutungen, kann das zum Beispiel auch auf Endometriose hinweisen. Ne? Also der Körper sagt euch so viel. Und das alles erfahrt ihr da, wenn ihr euch damit beschäftigt. Und klar, wenn man so einen Kurs macht, ist das natürlich irgendwie zeitintensiv. Ich finde aber, es lohnt sich, weil ich dadurch nämlich auch so viel anderes noch über mich gelernt habe. Und wenn ihr, ne, weil eine Frage war nämlich auch, switche ich hier so ein bisschen hin und her. Genau, die auch mit dem Schichtdienst, ja, da komme ich gleich zu. Wie lange das denn dauert, bis man sich da so selber kennt und seinen Körper und seinen Zyklus und so. Also ich glaube, man spricht immer so von 3 Zyklen, dass man mal so 3 Zyklen gemacht haben sollte. Dann weiß man das so ungefähr und weiß schon einiges über sich. Aber ich glaube, so vor allem nach einem Jahr wusste ich einfach, wie der Hase läuft, total. Ne? Aber genau, so 3 Zyklen solltet ihr euch schon Zeit geben, dass ihr euch ein bisschen besser kennt. Zum Schwangerwerden könnt ihr natürlich sofort von Anfang an starten. Da braucht ihr nicht unbedingt jetzt 3 Zyklen oder so. Das ist natürlich vor allem dann wichtig, wenn ihr NFP als Verhütungsmethode nutzt. Ich glaube, das interessiert jetzt hier nicht so viel, aber einfach, um das einmal ganz kurz auch zu sagen, ne, das ist ja auch nicht unwichtig, das mal zu erwähnen. Es funktioniert natürlich auch wunderbar als Verhütungsmethode. Nicht als einzige, ne, das muss man dazu sagen, weil ihr ja dann an den hochfruchtbaren Tagen irgendwie anders verhüten müsst. So, ne? Ihr wisst halt aber einfach, wann ihr schwanger werden könnt. Entweder seid ihr dann enthaltsam an diesen Tagen, an diesen 5-6 Tagen im Monat, oder ihr nehmt ein Kondom mit dazu oder ein Diaphragma oder wie ihr es machen wollt. Ne? Genau, aber das ist halt eben das Ding. Und richtig angewandt ist die Methode so sicher wie die Pille, wenn wir da mal beim Pearl-Index sind, ne? Wobei der Pearl-Index ja auch immer sehr umstritten ist. Und wenn jetzt einige vielleicht sagen, ja, richtig angewendet, das ist ja die große Herausforderung. Letztlich ist es das aber ja immer bei jedem Verhütungsmittel, ne? Also wenn ich die Pille nicht richtig anwende, dann ist sie auch nicht sicher. Dann ist sie auch nicht, was hat die für ein Pearl-Index? Ich glaube 0,4 oder so, ne? Also wenn ich die vergesse, ist der ganze Monat hin. So, ne? Wenn ich Magen-Darm habe, ist der ganze Monat hin bei der Pille. Wenn ich zum Beispiel zur Beruhigung Johanniskraut oder sowas nehme, kann das die Pille beeinträchtigen. Das muss ich also auch alles wissen, wenn ich die Pille nehme, ne? Und die ist ja so ziemlich das sicherste Verhütungsmittel. Deswegen ist NFP ist einfach genauso sicher, wenn ihr das richtig anwendet, ne? Und wenn ihr eben an den fruchtbaren Tagen dann euch was sucht zusätzlich zur Verhütung. Also ich habe, jetzt bin ich nochmal kurz bei Zahlen, was ich nämlich auch noch gefunden habe, von wegen Pearl-Index 0,4, auch bei NFP, das stimmt. Also bei 7.866 Zyklen, da wurden ganz viele Zyklen halt sich angeguckt, sind nur 3 unbeabsichtigte Schwangerschaften aufgetreten. Ne? Und das ist natürlich ein Knaller. So, ne? Das muss man einfach mal sagen. Und das sind aber ja auch nur die dafür genutzt wurden, ne? Und das ist ja eine Menge mal. Ja, also ich fand es total gut. Und als ich nämlich die Pille abgesetzt habe, da habe ich das eben erstmal geschnallt, ne? Dass ich so dachte, was ist denn jetzt hier los? Ich bin zum Beispiel, als ich meinen Eisprung dann zum ersten Mal hatte so und gefühlt habe, bin ich halt zur Ärztin gegangen, weil ich dachte, ich habe eine Zyste oder irgendwas, weil das so weh tat. Und hat sie gesagt, nö, sind Follikel und so weiter. Also ja, das, ne, und das, da war ich Anfang 30 so und habe ich gedacht, meine Güte, also ich fand das fast ein bisschen peinlich auch, wobei es das natürlich irgendwie Quatsch ist, aber dass ich dachte, Mann, was habe ich mir da eigentlich die letzten Jahre alles durch die Lappen gehen lassen, dass ich mich überhaupt nicht richtig kannte, ne? Und dann war nämlich eine andere Frage, ich glaube, ich kann diese Methode aber nicht machen, ich arbeite nämlich immer im Schichtdienst. Und das ist, ich kann das total nachvollziehen, den Gedanken, ist aber nicht zwingend ein Ausschlusskriterium, ne, dass ihr diese Methode nicht machen könnt. Auch manche Frauen sagen zum Beispiel, ja toll, aber wenn ich am Wochenende ausschlafen will, dann funktioniert das ja schon wieder nicht. Man muss doch immer zur gleichen Zeit messen, oder? Und das ist nicht immer so. Also bei mir zum Beispiel, es gibt bestimmte Störfaktoren und die kriegt man dann halt eben raus. So, ich sage jetzt einfach mal innerhalb der ersten 3 Zyklen zum Beispiel, kann man sich da schon mal ein ganz gutes Bild drüber machen. Was stört mich, ne? Also was stört die Temperatur? Was verändert die Temperatur? Lässt sie nach oben oder nach unten sausen? Und bei manchen ist es halt so, dass sie wirklich immer zur gleichen Zeit messen müssen. Bei mir war das überhaupt nicht so. Also ich hatte locker, wenn ich innerhalb von 2 Stunden, also so ein 2-Stunden-Fenster hatte ich, wenn ich in diesem Fenster gemessen habe, hat das meine Temperatur überhaupt nicht interessiert. Alkohol, wenn ich am Abend vorher Alkohol getrunken habe, fand meine Temperatur so, geht so. Ging aber auch manchmal, hat nicht immer gestört. Was aber immer gestört hat, ist, wenn ich einen unruhigen Schlaf hatte. Immer wenn mein Schlaf unruhig war, dann war die Temperatur Mist. So. Und idealerweise habe ich dann nämlich auch festgestellt, ich habe das zwar auch immer schon gewusst, weil ich sowieso einfach gerne und viel schlafe. Also ich gehe gerne früh schlafen und schlafe gerne lange. Und das habe ich auch gemerkt. Also wenn ich nach 23 oder zumindest nach 0 Uhr erst ins Bett gegangen bin, wusste ich eigentlich schon, na, die Temperatur kann ich sehr wahrscheinlich vergessen. So, das ist einfach was, was mein Körper nicht so toll findet. Oder ich weiß nicht, ob man das zwingend als nicht so toll bewerten möchte, aber das hat auf jeden Fall Einfluss auf meine Temperatur. Und dann habe ich jetzt so für mich daraus geschlossen auch, das hat ja dann auch irgendwie einen Einfluss auf meinen Körper, auf mein Wohlbefinden, vielleicht sogar auf meine Leistungsfähigkeit, auf meine Kapazitäten. So, ne? Das merke ich jetzt dann halt auch als Mama. Wenn ich nicht regelmäßig genügend Schlaf bekomme und teilweise eben ist für mich dann der Schlaf vor 0 Uhr auch wichtig, dann habe ich abends nicht mehr Zeit für mich und dann kann ich abends nichts machen, kein Hörbuch hören oder sonst was. Aber dafür bin ich ein bisschen besser drauf und bin ein bisschen mehr in meiner Kraft. So, ne? Also diese Störfaktoren sind dann nicht nur spannend, um zu wissen, wie wirken die sich eigentlich auf meine Temperatur aus, sondern wie wirken die sich überhaupt ganz allgemein auf mich aus. So, ne? Das fand ich einfach unglaublich spannend. genau, ja. Und wo tragt ihr das eigentlich alles ein? Also als wir das gelernt haben im NFP-Kurs, da haben wir das tatsächlich auf so Blätter eingetragen. Dann haben wir richtig so eine Zykluskurve dann gesehen und haben die auswerten können. Und ich bin dann aber eben umgeschwungen irgendwann auf die NFP-App, die MyNFP-App. Und jetzt kommt Werbung, die kann ich euch von Herzen, aus tiefstem Herzen nur empfehlen. Ich finde die so, so großartig, weil mir das mit den Blättern, das ist natürlich eine persönliche Sache, bei mir ging das irgendwann auf den Keks, dann wusste ich nicht mehr, wo die ist, ich musste es da immer eintragen und so hatte ich es halt immer mit dabei. Ne? Also ich hatte schon halt eine App, ich habe es immer auf meinem Handy mit dabei gehabt, da konnte ich immer schnell auch mal was eintragen, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel irgendwelche Symptome. Also da könnt ihr alles, da tragt ihr die Temperatur ein, da tragt ihr die Zervixschleimqualität ein, da könnt ihr aber auch Libido eintragen. Natürlich, wann ihr Sex hattet, könnt ihr, es wird dann ein schönes Herzchen. Und ihr könnt euch eben Notizen machen, was für Medikamente habt ihr genommen. Also da habt ihr alles drin und der zeigt euch dann eben, diese App zeigt euch dann eben schon mal so ein bisschen die Auswertung, ne? Also hilft euch einfach quasi dabei. Und es gibt halt eben gerade für die Mädels, die schwanger werden wollen, ist das natürlich schön, diesen lila Balken. Und das war für mich immer so ein Meilenstein, wenn ich diesen lila Balken erreicht habe. Also natürlich NMT, ne? Nächster Menstruationstag, beziehungsweise bitte nicht Menstruationstag, wenn man schwanger werden möchte. Das war schon mal ein Meilenstein und ja, dann habe ich, weil ich ungeduldig bin, natürlich spätestens dann einen Test gemacht und wenn er positiv war, ja, dann ging es halt weiter und ein paar Tage später kam der lilane Balken und da stand dann eben der errechnete Geburtstermin und ich, oh Gott, das war einfach so schön. Also diese MyNFP-App ist einfach großartig, die ist absolut toll, ihr könnt sie 30 Tage kostenlos testen erstmal, die war schon zweimal Testsieger bei Stiftung Warentest, also die ist einfach wirklich durchdacht. Da steckt so viel Herzblut drin. Das ist einfach toll. Ja, ich packe das natürlich in die Shownotes, ne, dass ihr euch das angucken könnt und einfach mal ausprobieren könnt. Also ich bin hellauf begeistert, weil für mich ist es tatsächlich eher, das habe ich auch schon mal erzählt, wie ein Tagebuch auch. Also ich kann da jetzt immer noch mal wieder ja nach. Es ist ja alles gespeichert. Alle meine Zyklen sind da gespeichert. Und dann kann ich eben noch mal gucken, oh, wie war das denn? Was habe ich denn da noch mal aufgeschrieben? Weil ich teilweise eben auch fast tagebuchähnlich in den Notizen dann was aufgeschrieben habe zu meinen Schwangerschaften oder eben auch, wenn es mal wieder nicht geklappt hat und so. Ne? Also ja, genau. Das ist also, ich schwärme davon, weil es mich einfach so lange schon begleitet, weil es für mich eben nicht nur total hilfreich und unterstützend ist, sondern ein richtiger Erinnerungsschatz, den ich da mit mir auf meinem Handy so herumtrage. Ne? Genau, also große Herzenswerbung für die MyNFP-App packe ich in die Shownotes. Genau. Ja, also, das finde ich einfach total spannend, ne? Gerade bei dem, wenn wir uns eben angucken, wieso nicht einfach irgendwie einen anderen Computer oder das über die Smartwatch oder so machen. Ich finde halt, das mit der Eigenverantwortung ist total toll, weil das klingt manchmal vielleicht wie, oh, muss ich selber mal wieder alles machen und Eigenverantwortung und so, aber ich finde, das ist eher eine Selbstwirksamkeit. Ich weiß am besten Bescheid über meinen Zyklus. Ich weiß am besten Bescheid über meinen Körper. Mein Körper und ich arbeiten super gut zusammen. Also das stärkt auch einfach eben nochmal das Vertrauen in den eigenen Körper, wenn ihr euch da einfach besser auskennt. Ne? Genau. Also zum Schwangerwerden ist es halt optimal. Wenn es eben nichts gibt, was diagnostisch sagt, ihr könnt aber gar nicht auf natürlichem Wege schwanger werden. Ne? Und zur Verhütung ist es halt auch einfach, ja, also ich fand es toll. Und ich wollte halt eben, dass mein Mann da total mit an Bord ist. Deswegen haben wir zusammen diesen Kurs gemacht, ne, bei so einer NFP-Beraterin. Kann ich tatsächlich auch wirklich nur empfehlen. Genau.
So, jetzt überlege ich gerade, ob ich eigentlich genug erklärt habe, was der Pearl-Index ist. Für die, die es nicht wissen. Also ich versuche es mal zu erklären. Es ist halt so, dass Frauen beobachtet werden über ein Jahr lang, 100 Frauen über ein Jahr lang. Und wie viele werden von diesen 100 Frauen ungewollt schwanger in diesem Zeitraum von einem Jahr? Ne? Und dadurch kommt dann halt eben diese Zahl zustande, zum Beispiel bei der Pille 0,4. Und die Zahlen, die ich da jetzt eben hatte, die packe ich euch auch noch in die Shownotes. Das sind halt nicht 100 Frauen, sondern das waren jetzt, finde ich die Zahl hier gerade beim Scrollen nicht mehr, da. 7.866 Frauen, ne? Oder Zyklen. Das ist natürlich, nee, Zyklen, genau. so 7.866 Zyklen. Das ist natürlich eine Hausnummer, so, ne? Und deswegen kommt da eben auch dann diese Zahl zustande. Aber ich, diese Studie dazu auch verlinke ich euch einfach in den Shownotes. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Beste. Genau. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich beim Cervix-Schleim gesagt habe, auch bei der Frage, wie kann ich den verbessern, ne, weil ich ja oft von fadenziehend oder eiweißartig oder so gesprochen habe. Cremig ist auch nochmal ein wichtiges Wort, ne? Das ist mir, glaube ich, nicht so richtig eingefallen in dem Moment. Also cremiger, weißer Cervix-Schleim kann auch super gut sein, ne? Und kann bei einigen Frauen ist das die absolut beste Qualität. So, und die ist dann aber auch ausreichend, ne? Also das heißt, beziehungsweise das könnt ihr natürlich immer noch mal besprechen mit einer Ärztin, mit eurer NFP-Beraterin, wie auch immer. Also meine Frauenärztin zum Beispiel hat sich meinen Cervix-Schleim auch unter Mikroskop angeguckt und konnte mir dann dazu was sagen. Super spannend, ne? Also genau, das geht natürlich, aber der muss nicht eben immer zwingend optimiert werden. Der muss nicht immer zwingend so glasig wie Eiweiß sein und spinnbar, zwingend, ne? Genau. Irgendwas war noch, was mir jetzt eingefallen ist. Ach, genau. Von wegen, dass man halt ja beweisen kann durch die Temperatur, dass man eben einen Eisprung hatte. Und es gibt aber eben auch bei einer absolut gesunden Frau durchaus mal anovulatorische Zyklen, also wo eben kein Eisprung stattfindet, ne? Das ist erstmal nicht total besorgniserregend. Wenn das so ein- oder zweimal im Jahr vorkommt, ist das normal. Das gilt als normal. Das kann einfach mal passieren. Zum Beispiel vor allem auch, wenn ihr gerade eine stressige Phase habt oder so, ja, hat die im Kinderwunsch nicht, kann das einfach passieren, ne? Dass es mal auch hier und da einen anovulatorischen Zyklus gibt. Wenn das häufiger vorkommt, ist das natürlich auch was ihr gut abklären lassen könnt. Und ihr merkt es halt, ne? Dadurch, dass ihr NFP macht, wisst ihr es halt eben einfach. Hattet ihr einen Eisprung oder hattet ihr eben keinen? Und habt da einfach einen guten Überblick drüber. Genau. So, jetzt gucke ich nochmal. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt alles erwähnt und jede Frage beantwortet, die ihr gestellt habt. Also genau das mit dem Schichtarbeit und so, das müsst ihr einfach ausprobieren. Also bei manchen stört das tatsächlich, ne? Bei manchen ist das ein Störfaktor, bei manchen halt aber eben überhaupt gar nicht. Und das könnt ihr einfach eben mal austesten und dem Ganzen mal eine Chance geben sozusagen und vielleicht einfach mal so ein oder auch drei Zyklen ausprobieren und dann habt ihr sicherlich da schon ganz gutes Bild davon. Ne? Ja. Ihr Lieben, wenn euch das weitergeholfen hat, wenn da irgendwas was mit dabei war, was ihr noch nicht wusstet oder was euch nochmal bestärkt hat oder ermutigt hat oder so, dann freue ich mich natürlich total. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder so. 5 Sterne. Abonniert den Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon.